Niemand dient zwei Herren. Das ist unser Thema heute. Niemand dient zwei Herren. Friedrich Nietzsche, der Philosoph, hat mal Folgendes gesagt. Alle Menschen lassen sich aufteilen, wie zu allen Zeiten, so auch jetzt noch, in Sklaven und Freie. Denn wer von seinem Tage nicht zwei Drittel für sich hat, ist ein Sklave. Es sei übrigens, wer er wolle, Staatsmann, Kaufmann, Beamter, Gelehrter. Also, laut Friedrich Nietzsche würden wahrscheinlich die meisten von uns als Sklaven gelten, ja, weil wir nicht mehr als zwei Drittel unser Tag für uns haben. Oder, dass wir nicht zwei Drittel für unser Tag für uns haben. Wie gehst du mit diesen Gedanken um? Der Gedanke, dass du ein Sklave bist. Vielleicht bist du ein bisschen deprimiert. Deprimiert. Das ist irgendwas, was wir nicht gerne hören. Ja, so neulich habe ich gehört, dass in Finnland wollen sie die Arbeitswoche reduzieren auf 4 Tage und die Arbeitstage auf 6 Stunden. Und viele freuen sich drüber, keine Sklaven mehr zu sein. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Aber vielleicht gehen wir mit diesem Gedanken, ich habe das Gefühl, ich lebe nur für die Arbeit. Ich fühle mich wie ein Sklave. Ich möchte euch ermutigen, ich möchte uns ermutigen, macht ihr keine Gedanken darüber, weil Nietzsche tatsächlich 2 Dinge falsch verstanden hat. Das eine ist, in Gottes Welt ist ein volles Leben das Leben, das für andere gelebt wird und nicht für einen selbst. Das haben wir auch gestern gehört, also dieser Familienspruch, die Familie Reindl hat. Familie Reindl will eine Familie für andere sein. Das ist tatsächlich der Fall. Gott will, dass wir nicht unser Leben für uns selbst, sondern für andere leben. Ja? Ein Leben, das für sich selbst gelebt wird, ein Leben, das sich um sich selbst dreht, ist leer und ungefüllt. Aber das ist nicht unser Thema heute. Unser Thema ist der andere Grund, warum Nietzsche falsch liegt. Weil es in der Tat gar keine eigentlich freien, unabhängigen Menschen gibt. Wir sind in der Tat alle Sklaven. Auch der freie Mensch, in Anführungsstrichen, unter uns ist ein Sklave. Was Menschen unterscheidet, ist nicht, ob sie freie oder Sklave sind, sondern wem sie dienen. Was für ein Herr sie haben. Das ist, was die heutige Stelle in Römerbrief uns klar macht. Ja, wir sind an der Stelle des Briefes angekommen, in der Paulus klar macht, dass die Lehre der Errettung durch Glauben allein nicht bedeutet, dass man einfach weiter sündigen kann. Und letzte Woche hat Ben uns anhand der ersten Hälfte von Kapitel 6 gezeigt, dass das Leben in der Gnade ein Leben in der Einheit mit Jesus ist. Wie Jesus der Sünde gestorben und zum neuen Leben auferweckt worden ist, so wir auch mit ihm. Das ist ein Grund, warum wir nicht weiter sündigen. Unter der Gnade zu sein, heißt ein neues Leben zu haben, das auf Gott ausgerichtet ist. Und nun in der zweiten Hälfte des Kapitels gebraucht Paulus dieses andere Bild von Sklaven, um uns eben zu zeigen, dass es unmöglich ist, Betonung auf unmöglich, für Gott und für die Sünde gleichzeitig zu leben. Sie schließen sich gegenseitig aus. Und zwar nicht nur, weil Gott und Sünde Gegenpole sind, sondern auch, weil man nur einem Herrn dienen kann. Ja, das ist der Punkt. Und je nachdem, wem man dient, erntet man entsprechend. Und man wird auch entsprechend belohnt oder begnadigt. Das ist eine Zusammenfassung unserer Botschaft heute. Aber lass uns Stück für Stück das uns anschauen. Der erste Punkt sehen wir in Verse 15 bis 18. Da sehen wir, wir dienen einem neuen Herrn. Wir dienen einem neuen Herrn. Warum geht Paulus auf dieses neue Bild ein? Weil in den vorigen Versen sagt er, er endet den vorangehenden Abschnitt mit der Aufforderung, sich selbst Gott und der Gerechtigkeit zu geben. Und dann gibt er uns den Grund in Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Dann könnt ihr euch vorstellen, jemand hört das und sagt, aha, also kann man doch weiter sündigen. Wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz. Und dieser Einwand oder diese Schlussfolgerung können von zwei unterschiedlichen Arten von Personen kommen. Zum einen, ganz klar, diejenigen, die eine Ausrede für ihre Sünde suchen. Aber da gibt es auch eine andere Art von Person, die das schlussfolgern könnte und problematisch finden könnte, was Paulus hier sagt. Das sind die Menschen, die tatsächlich Moral leben und Gesetzesgerechtigkeit haben wollen, ja, daran halten wollen, daran festhalten wollen. Vielleicht fallen wir mehr in diese Kategorie. Ne? Deshalb lehnen wir vielleicht diese zu starke Betonung auf Gnade, weil das unserer Meinung nach vielleicht die Tür für Gesetzlosigkeit öffnet. Aber Paulus macht deutlich, dass das nicht die richtige Schlussfolgerung ist. Das ist ein Fehlschluss. Denn es ist nicht in erster Linie eine Frage unserer Taten, unserer äußerlichen Handlungen, sondern es ist eine Frage in erster Linie, also tiefer noch, wem wir uns selbst zur Verfügung stellen. Das ist, was entscheidend ist. Und an dieser Stelle wird eine Realität über Menschen einfach vorausgesetzt, die Nietzsche übersah. Alle Menschen haben einen von zwei Herren. Alle Menschen haben einen von zwei Herren. Egal in welchem Umstand wir leben, leben wir alle letztendlich im Dienst entweder der Sünde oder der Gerechtigkeit. Nur diese zwei Realitäten gibt es. Es gibt keinen dritten unabhängigen Status. In dieser Hinsicht ist keiner ein freier Mann oder eine freie Frau. Wir sind alle Leibeigene. Wir sind in der Knechtschaft geboren und bleiben auch in der Knechtschaft. Keiner ist selbstständig. Der einzige Unterschied zwischen uns Menschen ist, wem wir dienen, wem wir unsere Dienste anbieten und infolgedessen, wem wir letztlich gehören. Ich hoffe, es sagt sie. Das sind die zwei Optionen, die es gibt. Und dieses Bild der Herren und Sklaven mag für uns ungewöhnlich, eventuell sogar anstößig sein. Ja, wir denken sofort an Sklaverei in den Amerikas oder moderne Sklaverei, was alles selbstverständlich schreckliche Sachen waren. Paulus will hier aber keinen Kommentar über die Institution von Sklaverei liefern. Das ist nicht sein Punkt. Ihm geht es um das Bild, was eine geistliche Wahrheit ganz deutlich macht. Es ist sehr passend, dieses Bild von Sklaverei. Es macht seine Lehre sehr klar. Zum einen ist es passend, weil das da eine allgegenwärtige Realität zu seiner Zeit war, als er diesen Brief geschrieben hat. Es gehörte einfach zur Fabrik der römischen Gesellschaft. Auch die ersten Leser in Rom haben mit diesem Bild sofort was anfangen können. Das war ihre Realität. Es wird eingeschätzt, dass in der Mitte des ersten Jahrhunderts in Rom mindestens 30% der Bevölkerung Sklaven waren. Ja, 30%. Das heißt, auch in der Gemeinde in Rom, sehr wahrscheinlich, gab es viele Sklaven. Es war eine gelebte Realität. Und sie gehörten den Herren, dem sie dienten. Sie wussten, was das bedeutet. Das war das eine, was dieses Bild sehr passend macht. Aber zum anderen auch, da gibt es kein besseres Bild, um die geistliche Realität zum Ausdruck zu bringen, die für uns alle gelten. Unsere geistliche Realität kann man sich folgendermaßen vorstellen. Jetzt stellt euch eine Gesellschaft vor, wo es nur zwei mächtige Herren gibt, zwei Meister. Ja, die Namen der zwei Herren sind Meister Sünde und Meister Gerechtigkeit. Es gibt nur diese zwei. Und das ganze Land ist geteilt zwischen diesen beiden. Ja? Die haben beide ihre Herrschaftsgebiete. Und es gibt nichts außerhalb dieser zwei Herrschaftsgebiete. Nun sind alle Menschen in dieser Gesellschaft, also außer die zwei Herren, Alle Menschen sind Sklaven. Das ist der einzige Status, den es gibt in dieser Gesellschaft. Man ist Sklave und als Sklave gehört man immer dem einen oder dem anderen. Nun ist es so, alle werden auf dem Grundstück des Meisters Sünder geboren. Das ist ihr automatischer Zustand. Sie sind alle seine Sklaven von Geburt an. Das ist die Ausgangslage in dieser Gesellschaft. Meister Sünder ist aber ein schrecklicher Herr. Er macht seine Sklaven kaputt. Er belügt und betrügt sie immer. Er verspricht immer, dass sie in seinem Dienst immer reich belohnt werden. Aber am Ende lässt er sie nackt, bloß, verhungert und mager zurück. Und er hat natürlich kein Mitleid. Nun nehmen wir mal wieder, kommt Meister Gerechtigkeit vorbei und lädt Menschen ein, in sein Arbeitsfeld zu kommen. Die Arbeit da ist auch hart, aber sinnvoll, gewinnbringend. Und ferner sind an den Arbeitsbedingungen nichts zu bemängeln. Alle Ressourcen, die einem helfen, sind da verfügbar. Der Meister lässt sie dabei auch nicht allein, sondern arbeitet selbst mit. Er trägt die Lasten und lässt die Lasten seiner Arbeiter damit leichter fallen. Und am Ende lässt er sie alle die ganzen Gewinne seines Feldes mit ihm genießen. Also eigentlich in seinem Feld sehen die Knechte, die Sklaven, eigentlich mehr wie Erben und Kinder aus. So werden sie behandelt. Manche aus dem Herrschaftsbereich von Meister Sünder hören seine Einladung und lassen sich überzeugen und verlassen das Feld von Meister Sünder und folgen Meister Gerechtigkeit in sein Feld. Und ab diesem Punkt, was passiert? Seine Herrschaftswechsel. Sie gehören jetzt Meister Gerechtigkeit. Sie haben einen neuen Dienstherrn. Ihr Lieben, das ist die geistliche Realität von allen. Das ist nicht nur ein Bild, das ist die geistliche Realität von uns allen. Alle Menschen gehören von Natur aus dem schrecklichen Meister Sünde. Und woher wissen wir das? Weil alle sündigen. Und dabei tun sie die Arbeit von Meister Sünde. Das ist nicht nur eine Sache, die Paulus hier uns lehrt, wie wir gelesen haben in diesen Versen. Auch Jesus hat das gesagt. Er hat dieses Bild benutzt. In Johannes 8, 34 sagte er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Also wenn wir diese Vorstellung haben, ich kann sündigen, aber die Sünde nicht dienen, ist verkehrt, das existiert nicht. Es gibt nur zwei Felder mit jeweils einem Herrn und jeweils eine Art der Tätigkeit. Wenn unsere Tätigkeit also Sünde ist, dann wissen wir, in welchem Feld wir gerade sind und unter welchem Meister wir dienen. Aber Gott kam in der Person seines Sohnes Jesu vorbei und rief, komm her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, 28 bis 30. Das ist der neue Meister, den wir dienen dürfen. Und die Römer hörten diesen Ruf. Ja, Vers 17. Sie hörten die Stimme Jesu. Sie hörten den schönen Klang des Evangeliums. Sie gaben sich selbst also diesem neuen Meister hin. Sie folgten ihm nach. Und nun dürften sie im neuen Feld der Gerechtigkeit dienen. Vers 18. Ihr Lieben, das ist auch unsere Realität. Oder das darf unsere Realität sein. Es gibt kein neutrales drittes Feld, wo freie, selbstständige Menschen sind. Wir stehen auf keinem neutralen Boden. Wir stehen entweder unter Meister Sünde oder Meister Gerechtigkeit. Im Todesacker oder im Gnadenacker. Wenn du dem Ruf Jesu noch nicht gefolgt bist, dann bist du automatisch, by default, unter Meister Sünde. Im Todesacker. Ist das dir bewusst? Und wenn ja, was hält dich eigentlich noch da unter Meister Sünde? Geht es dir wirklich da gut? Ist es wert, dort zu bleiben? Hat die Sünde dir wirklich bisher so gut gedient, dass du noch daran festhältst? Wir werden hier erinnert. Wir dürfen den Ruf von Jesus hören. Wir dürfen ihm nachfolgen. Er ist viel besser als Meister Sünde. Unvergleichlich besser. Liebe Christen unter uns, ihr habt diesen Ruf genauso wie die Römer damals gefolgt. Ihr seid diesem Ruf gefolgt. Paulus fordert uns aber auch heraus. Denn wie damals meinen manche Menschen auch heute, dass wir zu Jesus gehören können und weiter an unserer sündigen Lebensweise festhalten. Ja, Paulus sagt hier, auf keinen Fall. Denn das lässt sich wirklich in Frage stellen, haben wir wirklich unseren Meister gewechselt? Wenn wir lieber der Sünde als der Gerechtigkeit dienen, wem dienen wir tatsächlich? Das ist die Frage. Ja, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht im Feld der Sünde bleiben und von dort aus dem Meister vom Feld der Gerechtigkeit dienen. Das geht nicht. Ja, der Dienst im Feld der Sünde kommt nur dem Meister Sünder zugute. Der Meister des anderen Feldes will diesen Dienst gar nicht. Ja, das ist als würde man in einem Kartoffelfeld arbeiten und dann in der Kartoffelernte den Meister des anderen Feldes bringen, der eigentlich nur Zucchinis will. Er will diesen Ertrag gar nicht. Wem wir gehorchen, ist wem wir dienen. Und wem wir dienen, bestimmt unter welcher Herrschaft wir sind. Und dieser Meister, diese zwei Meister mit der Hingabe und Früchten, die sie einfordern, schließen sich gegenseitig aus. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Schauen wir uns Verse 19 bis 22. Wir dienen ganzheitlich und gewinnbringend. Das ist, was wir in diesen nächsten Versen sehen. Wir dienen ganzheitlich und gewinnbringend. Ja, Paulus führt fort, indem er die Folgen dieses Wechsels der Herren klar macht. Er bleibt in diesem Bild von Sklaven und Herren, damit seine Leser das besser nachvollziehen können. Das ist übrigens, was er meint in Vers 19 mit menschlich davon reden. Also er benutzt einfach ein menschliches Bild. Und dann führt er weiter und erzählt, wie das aussieht. Heutzutage kennen wir die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Angestellten. Ja? Der Arbeitgeber hat keinen Anspruch auf dein ganzes Leben. Er hat keinen Anspruch auf deine Treue, auf deine ganze Zeit, auf deinen Besitz und sonst was dir gehört. Was er von dir fordern kann, ist sehr eingeschränkt, sowohl in Bezug auf Zeit, wie auch welche Leistungen er von dir fordern kann. Und das wird dann alles vertraglich festgehalten. Anders war es zwischen Sklaven und ihren Herren. Ein Sklave oder Leibeigene, also das steht schon im Namen, gehörte damals seinem Herrn ganz. Ein Meister konnte demnach jede Aufgabe von seinen Sklaven fordern, sei es gut oder schlecht. Es war ein ganzheitliches, sich selbst zur Verfügung stellen. Kein Halbding. In unserem Dienst der Sünde bzw. der Gerechtigkeit ist es genauso. Es ist eine Sache, die uns ganz vereinnahmt. Ja, schau nochmal Vers 19. Die Person als Ganzes wird beansprucht. Da gibt es nichts, das off-limits ist. Meister Sünde und Meister Gerechtigkeit beanspruchen alles. Lass uns einen Moment innehalten und Folgendes in dieser Stelle auch in diesem Vers, in Vers 19 beobachten. Paulus hebt gerade die Glieder hervor, also die Körperteile. Und das ist wichtig. Denn es gab damals und auch heute die Vorstellung, dass was wir mit unserem Körper machen, keine wirklichen Folgen für unsere inneren Menschen hat. Ja, man trennte damals und man trennt heute auch noch sehr, sehr scharf zwischen unserem geistlichen und unserem physischen Wesen. Gibt es einen Namen dafür? Das ist Leib-Seele-Dualismus. Ja? Sehr starke Trennung zwischen unserem Körper, unserem Äußeren und die Seele, unser Geist. Und man schlussfolgert daraus, dass man sich Sünde erlauben kann, weil die Handlungen die Seele letztlich nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, ob ihr Ähnliches schon gehört habt, aber zum Beispiel, ja, er tut das, aber im Inneren ist er schon ein Guter. Geschwister, dieses Bild von Menschen ist falsch. Was wir mit unserem physischen Körper tun, ist geistlich. Es gibt keine Trennung. Man sagt manchmal, und es ist ein Bibelzitat, deswegen muss es stimmen, Gott schaut auf das Herz. Aber man meint damit, schlechtes Verhalten kleinzureden. Die Realität ist, wie wir unser Körper gebrauchen, zeigt, wem wir im Herzen dienen. Deshalb fokussiert Paulus hier insbesondere auf Körperteile. Das ist die Betonung hier. Eure Glieder, heißt es. Er will den Christen damals und auch heute sagen, zum Heiligsein und zum Heiligleben gehört auch der Körper. Oder anders gesagt, dein Körper muss mitmachen. Nun, natürlich wusste Paulus, dass es Heuchler gibt, die das Außenbild sehr gut polieren können, aber im Inneren sind sie sehr weit weg von Gott. Und das bringt natürlich nichts. In diesem Fall können wir wirklich sagen, Gott schaut auf das Herz. Und was da ist, das gilt. Aber wisst ihr, das funktioniert nicht in die andere Richtung. Es gibt keine Reverse-Heuchler. Es gibt keinen, der äußerlich in Sünde lebt, aber im Inneren heilig ist. Ja, während ein gutes Außenbild ein schlechtes Inneren verstecken kann, bringt ein schlechtes Außenbild niemals, oder birgt ein schlechtes Außenbild niemals ein gutes Inneren. Also wenn du jemanden siehst, der Sünde körperlich dient, dient er eigentlich auch der Sünde im Inneren. Deshalb gilt für Christen, sagt Paulus, sind wir Gottes Kinder, soll auch der äußere Mensch geheiligt werden. Stellt euch eure Körperteile Gott zur Verfügung. Also bei Gott gibt es nicht dieses, Gott, ich bin schon im Herzen bei dir, aber ich arbeite hier in diesem Feld weiter. Das gibt es nicht. Gott will uns ganz. Er will uns ganz im Dienst der Gerechtigkeit. Denn er hat uns erkauft. Als Christen sind wir als Ganzes unter einem neuen Meister, unter einer neuen Herrschaft, unter einer neuen Loyalität. Der Wechsel ist ganzheitlich. In Vers 20 bringt das, oder wird das nochmal betont. Manche von uns mögen Fußball. Ich habe ein Fußballbild mitgebracht. Harry Kane. Sein Name für viele von uns, vor allem wenn man Bayern mag. Er spielte vor Bayern in Tottenham, also für Tottenham FC, ein Verein in London. Als er dort spielte, hatte Bayern freilich keinen Ansprüche auf seine Dienste. Haben sie auch nicht erwartet. Aber als er den Verein gewechselt hat, war das anders. Nun stellt euch vor, Bayern spielt gegen Tottenham. Und mitten im Spiel macht Harry Kane 3 Tore für Tottenham. Da würden alle sagen, Harry Kane, hast du das noch alle? Du hast dein Team gewechselt. Spielst jetzt für uns. Bayern ist dein Team. Mach Tore doch für Bayern. So ist es mit diesem Wechsel in Gottes Reich. Wir machen keine Tore mehr für Team Sünde, sondern für Team Gerechtigkeit. Für Team Jesu. Und darum geht es im Folgenden, Verse 21 und 22. Es geht um die Tore, die wir machen, ja? Also das Bild hier ist von Ernte, die Früchte, die wir hervorbringen. Bei Team Sünde sind es Dinge, die uns letztlich schämen lassen. Ja, das ist die Betonung. Das sind schlechte Früchte, worauf wir nicht stolz sein können. Das kennen wir vielleicht aus unserem Leben. Schauen wir auf unsere Vergangenheit zurück. Ist es nicht oft mit Bedauern, mit Scham, viel weniger mit Stolz und Zufriedenheit? Oder vielleicht ein anderes Bild, würde der Film unseres Lebens hier auf die Leinwand abspielen. Und zwar jeder einzelne Augenblick unseres Lebens. Wie viele von uns könnten hier sitzen bleiben und nicht in die tiefste peinliche Verlegenheit geraten? Dinge, wovon wir uns schämen. Das sind die Früchte, die wir hervorbringen unter meister Sünde. Ja, wenn wir ehrlich sind, kennen wir das, wovon Paulus hier redet. Aber es bleibt nicht nur bei dieser Scham. Habt ihr das gesehen, Vers 21? Wenn wir darin verharren und weiterhin im Team Sünde mitspielen, steht das Ende schon fest. Da gibt es einen Zahltag und an diesem Zahltag kommt der Tod. Relegation, Abstieg in den Abgrund. Das ist Leben unter Coach Sünde. Und im Team Sünde. Dagegen, Vers 22, wenn wir einen Teamwechsel erlebt haben, sind die Früchte ganz andere. Es steht da, dass die Frucht die Heiligung ist. Theologisches Wort, wichtiges Wort, aber vielleicht nicht gerade verständlich. Was ist das? Heiligung bedeutet einfach, wir sehen mehr und mehr wie Jesus aus. Jesus, wie hat er ausgesehen? Er hatte nie etwas getan, wofür er sich schämen musste. Im Gegenteil, sein Leben war schön. Sein Leben war attraktiv. Alle, die in Kontakt mit ihm gekommen sind, erlebten einen Mann, der einfach Güte, Gnade, Gerechtigkeit, Wohltuendes ausstrahlte. Es war ein schöner Duft um ihn herum. Das ist, was mit uns passiert und was mit uns passieren darf, wenn wir das Team gewechselt haben. Wir spielen sozusagen immer besser. Wir sehen aus immer mehr wie der beste Spieler im Team. Wir gewinnen immer mehr und eines Tages gewinnen wir alle zusammen, alle gemeinsam den ultimativen Pokal, das ewige Leben. Und habt ihr gemerkt, Paulus weiß das über die Römer. Das ist nicht eine Sache, die sie werden müssen, das ist eine Sache, die sie sind. Paulus' Aufruf hier ist nicht, versuche so zu werden. Er sagt, das seid ihr. Lebe einfach danach. Werdet, was ihr seid. Ja, das ist Evangelium. Werdet, was ihr seid. Ihr seid das schon. Erfüllt das einfach. Und ihr Lieben, das geht uns auch heute. Wenn wir zum Meister Jesus gehören, werdet, was ihr seid. Es lohnt sich, uns ganz Herz und Hand für den Dienst der Gerechtigkeit einzusetzen. Wir sehen wie Jesus aus. Und was für ein schöneres Bild gibt es in dieser Welt? Aber wie sieht das konkret aus? Ich habe ein Zitat aus dem 3. Jahrhundert mitgebracht von einem Theologen, Origenes. Er fasst es sehr treffend zusammen, obwohl er vor 1700 Jahre das geschrieben hat. Man sieht, dass nicht viel ändert. Das ist treffend. Und er fasst zusammen, wie unsere Körperteile, die wir einst für Team Sünde eingesetzt haben, nun für Team Gerechtigkeit verwenden können. Also, das ist ein längeres Zitat, ich lese es einfach vor. Vor einiger Zeit liefen eure Füße zu Tempel von Dämonen, lasst sie nun in die Kirche Gottes hineinlaufen. Früher liefen sie, um Blut zu vergießen. Lass sie nun hinauslaufen, um unschuldiges Blut zu retten. Früher strecktet ihr eure Hände aus, um den Besitz anderer auszuplündern. Streckt sie nun aus, um eure eigenen Güter auf andere zu überschütten. Früher hielten deine Augen Ausschau nach einer Frau oder Besitztümern, die ihr begehren wolltet. Lass sie nun Ausschau halten nach den Armen, den Schwachen, den Notbedürftigen, um ihnen Barmherzigkeit zu erweisen. Eure Ohren waren früher begeistert, wenn sie wertloses Gerede und abfällige Bemerkungen über gute Menschen hörten. Lass sie nun umkehren und das Wort Gottes hören. Lass eure Zungen, die an Beschimpfungen, Flüche und obszöne Reden gewohnt waren, umkehren und den Herrn jederzeit preisen. Lass sie heilsame und aufrichtige Worte hervorbringen, um den Zuhörern Gnade zu schenken und mit ihren Nächsten die Wahrheit zu sprechen. Diese Körperteile nutzen wir im Dienst der Gerechtigkeit. So sieht es unter unserem neuen Meister. Und habt ihr gemerkt, wenn ihr hört, diese neue Art und Weise, wie wir unsere Körperteile benutzen, was haben wir am Ende? Das ist das Bild von Jesus Christus. So war er. Und das ist die Einladung, die Jesus spricht zu uns. Sei mehr wie ich. Dient mir. Und ich werde euch dabei helfen und alles geben, was ihr dazu nötig habt. Nun, vielleicht hören wir das und sagen, oh wow, das ist schon harte Arbeit. Lass uns aber der abschließende Ermutigung in unserer Stelle uns anschauen. Vers 23. Hier hören wir in diesem einen Vers folgende Wahrheit. Wir dienen für einen unverdienten Lohn. Wir dienen für einen unverdienten Lohn. Paulus hat es ja schon gesagt, aber er betont es nochmal. Der Dienst an Meistersünde brachte einem absolut nichts. Und am Ende gab es nur den Tod. Das ist der feste Tarif, die feste Gehalt für den Dienst unter diesem Meister. Und wisst ihr was? Bei Meistersünde gibt es eine einzige Sache, die in der Tat gerecht ist. Der Lohn ist gerecht. Da bekommt man genau das, was man verdient. Und weil der Lohn gerecht ist, ist er unveränderlich. Er steht fest. Da gibt es keine Gehaltskommission, mit der man verhandeln kann. Man kann auch nicht streiken, um bessere Konditionen zu erkämpfen. Kann man schon, bringt aber nichts. Das ist das Einzige, was gerecht ist auf dieser Seite, was gut ist, in Anführungsstrichen. Anders ist es bei Meister Gerechtigkeit. Wir bekommen keinen Lohn, habt ihr das gemerkt? Das Geschenk. Es ist wichtig, dass wir das gut zuhören. Wir dienen nicht der Gerechtigkeit, um uns das ewige Leben zu verdienen. Wenn wir das aus dieser Stelle verstanden haben, ignorieren wir alles, was bisher im Römerbrief gesagt wurde. Alles wurde uns geschenkt, von Anfang bis zum Ende. Auch der Ruf in diesem neuen Feld der Gerechtigkeit, das ist Gnade. Im Vers 17, anders gesagt, also wir sehen auch in dieser ganzen Stelle, die Betonung liegt auf das, was uns geschenkt wird. Ja? Was Gott uns gibt. Und das startet schon in Vers 17. Normalerweise ist die Schlachterübersetzung sehr gut, aber eine Sache hier übersetzen sie sehr schlecht. Schau Vers 17, da steht, dass der Vorbild der Lehre würde ihnen überliefert. Eigentlich ist es das Gegenteil hier. Es ist andersrum. Er sagt hier, ihr wurdet dem Evangelium überliefert. Das ist, wie es eigentlich übersetzt werden soll. Und deshalb sagt er, Gott sei Dank. Gott hat euch dem Evangelium gegeben. Ja, also ihr wurdet dem Evangelium gegeben. Gott ermöglichte es, dass sie den Ruf des neuen Meisters Jesu hörten, als sie noch unter Meister Sünde dienten. Und dann Vers 18, sie wurden befreit. Ja, da gab es auch keine Verhandlung dabei mit Meister Sünde. Ja, ich nehme den und du kriegst den. Ja, das kennen wir aus der Welt. Ja, also diese Woche haben wir darüber gehört, auch im Fall Israel-Gaza. Ein Tausch. Hier gibt es keinen Tausch. Der wird einfach befreit. Kein Gegentausch. Durch den stellvertretenden Tod und die siegreiche Auferstehung von Jesus wurde Meister Sünde in Bezug auf die Befreiten vollkommen entmachtet. Kein Anspruch mehr. Und das alles geschah ohne ihr Zutun. Das war geschenkt. Jesus tat das alles. Also nicht nur wurden sie dem Evangelium überliefert, sodass sie den Ruf hören durften. Sie wurden auch befreit, ohne irgendwelche Zutun, ohne irgendwelche Verdienst. Und dann brachte er sie eben in diese neue Realität, wo sie nicht mehr sündigen müssen. Das ist ein Geschenk. Und es ist ein Geschenk, dass sie gute Früchte der Gerechtigkeit hervorbringen dürfen. Es ist ein Geschenk, dass sie im Team von Jesus spielen dürfen, wo der Sieg schon fest ist, wo das Pokal gewonnen werden wird. Das ist ein Segen. Das ist ein Geschenk. Und nun dürfen sie erleben, dass sie mehr und mehr wie Jesus gemacht werden. Sie dürfen erleben, dass sie mehr und mehr wie der beste Spieler im Team spielen. Das ist ein Segen, das ist ein Geschenk. Und alles, was sie in dieser neuen Realität machen, führt letztlich zum Erfolg. Denn der Garant dafür ist nicht ihre eigene Leistung, sondern die vollkommene Leistung ihres Meisters Jesu, die er ihnen schon zugerechnet hat. Und wenn das alles nicht genug wäre, profitieren sie noch vom endgültigen Ertrag. Ja? Als wären sie Kinder und Erben. Und das sind sie in der Tat. Knechte, die geliebte Kinder sind. Knechte, die in der Tat wie Freie sind. Ihr Lieben, es ist alles ein Geschenk. Deswegen hier diese Dissonanz. Bei Meistersünde kriegst du, was du verdienst. Bei Meistergerechtigkeit ist das alles geschenkt. Alles geschenkt worden. In diesen Dienst hinein ruft Jesus. Der Ruf in ein Leben der Gerechtigkeit ist nichts anderes als der Ruf, ein riesengroßes Geschenk einfach anzunehmen. Wir nehmen das entgegen, nicht um uns es rückwirkend auch zu erarbeiten und zu verdienen, sondern aus tiefer Dankbarkeit und Liebe für den Herrn heraus, der uns eben so wunderbar errettet hat. Und es ist wichtig, dass wir so rumdenken. Ja, wir tun das nicht, uns zu verdienen. Das ist immer ein geschenkter Lohn. Wir tun das aus Dankbarkeit. Und deshalb möchte ich mit einer Geschichte enden, die dieser willige Dienst aus Dankbarkeit heraus treffend auf den Punkt bringt. Im 19. Jahrhundert reiste ein reicher Engländer durch die USA und auf dem Heimweg machte er in New Orleans Halt. Nun kurz nach Beginn seines Besuchs dort begegnete er einer Menschenmenge, die alle in die gleiche Richtung blickten. Als er sich der Menge näherte, merkte er, dass sie sich zu einer Sklavenauktion versammelt hatten, also diese Menschenmenge. Er hörte, verkauft, rief einer und dann ein schwarzer Mann wurde quasi weggeführt. Als nächstes wurde ein schönes, junges, schwarzes Mädchen auf die Plattform geschubst. Sie musste auf der Plattform dann auch herumlaufen, damit jeder sie sehen konnte. Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Der Engländer hörte üble Witze, Kommentare von den Umherstehenden. Offensichtlich hatten sie böse Absichten. Das Bieten für dieses Mädel begann. Innerhalb einer Minute übertrafen die Gebote das, was die meisten Sklavenhalter für ein schwarzes Mädchen zahlen würden. Und als die Gebote immer höher wurden, war klar, dass zwei Männer sie unbedingt haben wollten. Zwischen ihren Geboten lachten sie auch darüber, was sie mit ihr vorhatten und wie der andere leer ausgehen würde. Und schließlich bot einer der Männer einen Preis, der für den anderen unerschwinglich war. Er konnte nicht überbieten. Und der Versteigerer rief: Zum Ersten, zum Zweiten. Und kurz vor dem Schlussruf rief der reiche Engländer, der das alles beobachtet hat, einen Preis, der genau doppelt so hoch war wie das vorherige Gebot. Ein Betrag, der jeden Mann übertraf. Die Menge lachte und dachte, der Engländer sei nicht ernst. Der Versteigerer winkte dem Engländer herzukommen und sein Geld zu zeigen. Das war unheimlich viel Geld, was er da angeboten hat. Und dann sah er das und sagt: Verkauft! Das Mädchen ging die Stufen der Plattform hinunter, bis sie dem Engländer Auge in Auge gegenüberstand. Sie spuckte ihm direkt ins Gesicht und sagte mit zusammengebissenen Zähnen: Ich hasse dich. Der Engländer wischte sich das Gesicht ab, ohne ein Wort zu sagen, nahm das Mädchen bei der Hand und entfernte sich von der immer noch lachenden Menschen. Er führte sie vor einem Laden. Die Sklavin wusste nicht, was das für ein Laden war. Sie wartete draußen, während der Engländer hineinging und mit einem älteren Mann sprach. Sie konnte nicht verstehen, worüber sie sprachen. Als sie hineinspähte, sah sie aber, wie der Engländer seinen Beutel mit Geld herauszog und den Rest von dem, was er hatte, auf dem Tisch schüttete. Er kam daraufhin mit einem Stück Papier wieder heraus. Das junge Mädchen wandte den Blick ab, als der Engländer aus der Tür kam. Er streckte die Hand aus und sagte zu dem Mädchen: Sind deine Freilassungspapiere, du bist frei. Das Mädchen blickte nicht auf, hörte nicht wirklich zu, sondern sagte weiter: Ich hasse dich. Der Engländer sagte ihr: Nein, hör zu. Das sind deine Freilassungspapiere. Du bist ein freier Mensch. Das Mädchen sah die Papiere an, dann sah sie ihn an und noch einmal sah sie beide an. Du hast mich gerade erst gekauft und jetzt lässt du mich frei. Der Mann sagte: Deshalb habe ich dich gekauft. Ich habe dich gekauft, um dich freizulassen. Das Mädchen fiel vor dem Engländer auf die Knie. Tränen strömten über ihr Gesicht. Du hast mich gekauft, um mich freizulassen. Du hast mich gekauft, um mich freizulassen, sagte sie immer wieder. Am Ende einer kurzen Zeit sagte sie: Ich werde von nun an immer dir dienen. Denn du hast mich gekauft, um mich freizulassen. Das ist, was geschieht im Evangelium. Jesus befreit uns in seinem Dienst. Das ist ein schöner Dienst. Und wir tun das aus Dankbarkeit, willig. Ich bete.